Guten Morgen.
Guten Morgen.
So, herzlich willkommen zu meiner Predigt heute Morgen. Ich möchte auch die live Zugeschalteten begrüßen. Mein Wunsch war es schon immer, international predigen zu dürfen. Und wenn heute alles funktioniert hat, liebe Schwiegereltern, dann hört ihr jetzt zu in Südspanien. Das ist cool, oder? Wenn man hier steht, bei 8 Grad oder 5 Grad, 6, 7, 8 Grad Außentemperatur. Und wir haben die Möglichkeit, unsere Predigten live zu übertragen. Das ist schon genial. Also Thomas Hoffmann, vielen Dank für diesen Dienst, dass du das aufgebaut hast. Das ist schon eine geniale Nummer. Heute möchte ich mit euch über Gebet sprechen. Anfang des Jahres hat Gott meine Gebetszeit revolutioniert, kann man wirklich so sagen. Er hat mich aus meiner Gebetsträgheit herausgeholt. Und es war, muss ich sagen, weil man merkt es ja immer erst, wenn es danach anders ist, dass es vorher irgendwie träger war. Und viele Dinge, die ich heute in meiner Predigt sage, ich spreche nur von mir, ja, von mir persönlich. Und es war irgendwie aus so einer tiefen Talfahrt heraus, hat Gott diese Krise genutzt, mit mir zusammen in eine neue Art von Gebet reinzukommen. So das mal kurz zusammengefasst. Das war, mein Ziel war es nicht gewesen. Mir ging es Anfang des Jahres nicht so gut und ich wollte eigentlich nur gesund werden. Und Gott hat da irgendwie Leidenschaft reingebracht. Und das Coole war, er hat es so mit mir gemacht, ohne großartige Konferenzen, ja, ohne ein Begegnungswochenende. Also ich will natürlich werben für das Begegnungswochenende. Und ja, ohne große Konferenz. Ja, oft ist es ja so, man fährt zu Konferenzen und dann wird man so positiv gepusht, was ja gut ist. Das ist ja auch das Ziel von Konferenzen für neue Erkenntnisse. Aber er hat es so gemacht, mit mir, in meiner stillen Kammer, die ich nicht habe. Gut. Und das Verlangen zu Gebet, das hat sich verändert. Das Verlangen nach mehr von ihm zu bekommen, in Bezug auf die Zungenrede, aktiv zu sein für Jesus, für vorbereitete Werke, für seine Liebe schon wieder und immer wieder. All das hat mich neu erfasst und hat meine Gebetszeit verändert. Ich hatte sogar die Möglichkeit, nicht mehr abhängig zu sein für den Ort, an dem ich bete, weil sich was in mir verändert hat. In der Vergangenheit war es so, ich musste mal draußen sein zu beten, drin hat es nicht funktioniert. Ja. Und das hat mich gerade in den Wintermonaten auch total aus der Bahn geworfen, weil Winter, kalt, dunkel, geht man nicht raus. Und so hat auch meine Gebetszeit drunter gelitten. Und mich hat das beschäftigt. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum ist das? Warum bin ich nicht fähig, auch woanders eine gute Zeit zu haben? Und all das hat Gott verändert und das war cool. Oder ist immer noch gut. Ich habe herausgefunden, dass in einer Gebetszeit so viel mehr steckt als nur ein Ritual. Und so heißt auch meine Predigt heute. Gebet mehr als nur ein Ritual. Für euch mag es kein Ritual sein. Für mich war es, glaube ich, schon so ein Teil zum Ritual ist es geworden. Weil ich eine Veränderung ja gespürt habe und auf einmal gemerkt habe, wow, irgendwie ist es jetzt anders. Das fühlt sich anders an. Und was steckt in alles hinter einem Gebet? Und wie kann man so eine Gebetszeit gestalten, sodass sie auch Spaß macht, dass man Freude hat darauf, dass man die Zeit füllen kann? Darüber möchte ich heute mit euch sprechen und in diese große, weite Welt des Gebets eintauchen. Seid ihr mit dabei?
Ja.
Mein erster Punkt heißt, zum Beten berufen. Gebet ist ein Instrument in der Verbindung mit dem Heiligen Geist, der uns befähigt, Gott zu lieben. Die Liebe zu Gott in uns lässt dann die Liebe zu anderen Menschen überfließen. Jesus macht eine absolute Aussage über die Unmöglichkeit, ohne Gebet die eigene Bestimmung in Gott ganz ausleben zu können, zu empfangen. Nämlich in Johannes 15, Vers 5 steht, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Er sagte, wir können nichts tun, was Frucht bringt und im geistlichen Leben nicht wachsen, wenn wir nicht in ihm bleiben. Aus diesem Grund sind wir zum Gebet berufen. Weitere Bibelstellen über Gebet. Es gibt viele. Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Matthäus 26, Vers 41. Wachet und betet. Lukas 18, Vers 1. Wir sollen alle Zeit beten. Und Johannes 16, Vers 24. Wenn ihr betet, dann bekommt ihr. Wenn wir am Gebet festhalten, dann entwickelt sich unser Gebetsleben von Pflicht zu Disziplin und von Disziplin zu Freude. Was bedeutet das? Also, du sitzt heute hier, hast die Erkenntnis, ich bin zum Beten berufen. Das heißt, ich soll das tun. Die Bibel spricht nicht so gern von Pflicht. Ja, die Bibel macht immer Angebote. Sie sagt immer, du sollst. Und es wäre schön, wenn du tust. Für uns Christen ist es aber eine Pflicht, muss man ganz klar sagen. Es gehört zu unserem Leben als Christ zu beten. Punkt. Ist so. Sonst kommst du in deinem Leben nicht weiter. Dann triffst du eine Entscheidung für Jesus und stehst auf deinem Rollband und das fährt nach hinten, du bewegst dich nicht, ja, kennt ihr den Vergleich, und trotzdem macht ihr Rückschritte. Also Gebete gehören einfach dazu. Das ist schon mal die Erkenntnis. Erkenne, dass Beten für dich notwendig ist. Die Notwendigkeit, und das ruft einen Pflichtgedanken in uns hervor. Oder sollte es. Und wenn wir diesen haben, also Punkt Nummer 1, dass wir uns entschieden haben für Gebet und erkannt haben, dass es notwendig ist, dann arbeiten wir zweitens an unserer Disziplin. Also die Erkenntnis, und die setze ich natürlich auch um. Ist wie nach einer guten Predigt. Nach dem Amen hört es nicht auf, sondern es fängt eigentlich erst an. Und wenn wir eine Disziplin aufgebaut haben im Gebet, dann sollte drittens die Freude hinzukommen. Und mit der Freude ist das manchmal so eine Sache. Ja, ich habe ja gesagt, ich rede von mir heute viel. Und ich habe festgestellt, Pflicht, okay, ist klar, ich habe kapiert, Beten ist notwendig. Disziplin, keine Frage, ich kann mich disziplinieren, wenn es sein muss, ja, wenn ich Dinge erkannt habe. Und das mit der Freude, Punkt Nummer 3, das war immer so... je nach Wetterlage... Je nach Gefühlsschwankungen, je nachdem, wie ich abends zu Bett und morgens aus dem Bett gekommen bin, abhängig. Das hat extremst geschwankt. Und das hatte einen großen Einfluss auf meine Gebetszeit. Weil wenn die Freude fehlt, ist meine Erfahrung, dann kämpfst du gegen so Windmühlen. Danke, Jesus, für Gebet. Ja? Aber die Freude war weg. So, das ist jetzt so der theoretische Balken, ja, der über dieser Predigt steht. Jetzt geht es darum, um das Praktische. Wie komme ich nun von Pflicht zur Freude? Ja, da geht es mir heute drum. Genau das, dass wir Freude haben, dass wir Leidenschaft haben, dass wir das Verlangen haben zu beten, dauerhaft. Nicht nur in den Sommermonaten oder in den Wintermonaten oder was auch immer. Ja, wenn meine Frau abends lieb zu mir war oder egal. Immer, alle Zeit. Wenn wir Menschen anfangen zu beten, setzen wir uns Ziele, oder? Also wenn ich bete, dann bete ich ja mit einem Ziel. Ich habe eine Entscheidung getroffen und ich möchte ja was erreichen. Ein Beispiel. Ich habe mich entschieden nach dieser Predigt heute, ich bete jetzt jeden Tag eine Stunde. 60 Minuten. 60 Minuten ist nicht viel, ja? Wenn du eine Serie schaust oder einen Spielfilm, 60 Minuten gehen schnell rum. Ja? Wenn du auf dem Klo sitzt und Zeitung dabei liest, 60 Minuten gehen schnell rum. Die kriegt man gut gefüllt. So, beim Beten könnte es etwas anders sein. Du fängst an zu beten, hat mein Gebet formuliert. Danke, Jesus, für meine Gesundheit, für Essen, für meine Freunde. Bitte hilf mir auf meiner Arbeit oder in der Schule. Hilf mir, eine gute Ehe zu haben oder, wenn ich noch keine habe, eine Frau zu finden oder einen Mann. Hilf mir, gute Noten zu schreiben. Hilf meiner Oma, meinem Papa, meiner Mama. Herr, hilf mir, dass Finanzen auf mein Konto kommen. Sorge du für den Weltfrieden. Hilf mir. Nee. Danke, Jesus, du bist gut. Und fertig. Nach 2 Minuten bist du vielleicht schon fertig. Und du hast noch 58 Minuten vor dir. Aber die Luft ist raus. Ist das schon mal jemandem passiert? Er braucht keine Hände zu heben, aber gut. Also ein Ziel, 1 Stunde, und nach 2 Minuten ist vorbei. Und dabei, wenn ich von mir selbst rede, ich kann manchmal viel reden, ja. Gerade wenn es das richtige Thema ist, kann ich sehr viel reden. Sind 60 Minuten kein Problem. Aber warum beim Beten? Warum? Wo bekomme ich die Freude und die Leidenschaft her? Weil da geht es ja drum. Wenn ich für eine Sache Leidenschaft habe, dann kann ich auch viel von reden. Wovon mein Herz voll ist, geht es in den Mund automatisch über. Ja? Nimmt eure Hobbys, eure Leidenschaften, ganz normaler Vorgang. Du brauchst nichts zu reden. Ich bin eigentlich kein Smalltalker. Wenn du aber bei mir das richtige Thema findest, ja, indem du mir die richtige Frage stellst oder mich auf irgendwas aufmerksam machst, könnte es passieren, dass ich die nächsten 60 Minuten des Gesprächs übernehme. Bei anderen Themen ist das nicht so. So, und wie, ja, wo bekomme ich die Freude jetzt her? Die Leidenschaft. Und die Antwort ist einfach: Es liegt an mir selbst und der Erkenntnis, dass Gebet viel mehr ist als nur eine religiöse Pflicht, die man durchzustehen hat. Wow, super, Thomas. Danke, wusste ich vorher auch. Aber so ist es erstmal. Es liegt an mir selbst. Ja, nicht die Oma, nicht die Mama, nicht der Papa, nicht meine Frau oder die Kinder sind dafür verantwortlich, wie meine Gebetszeit ist. Auch nicht mein Arbeitgeber. Gib deinem Arbeitgeber nicht die Schuld. Ja, ich bin ja im Schichtdienst oder was auch immer. Es gibt Ausredenkataloge in jedem Bereich, viele. Es liegt an mir selbst, wie ich Gebete gestalten kann. Und das ist mein 2. Punkt. Gebet ist ein Akt der Partnerschaft zu Gott. Gebet ist ein Ort der Begegnung, eine Möglichkeit, Segen zu empfangen, ein Akt der Partnerschaft mit Gott. Vielleicht ist deine Gebetszeit für dich eine Stunde des Grauens, weil du dich so sehr durch diese Zeit quälst und nach 2 Minuten schon nicht mehr weißt, wie du die nächsten 58 zu füllen hast. Zum Glück war das niemals Gottes Absicht, dass so ein Gebet sein sollte. Das war nie in Gottes Plan. Zuerst und hauptsächlich geht es beim Gebet um die Begegnung mit Gott und das Wachsen in der Beziehung zu ihm. War für mich auch eine ganz neue Erkenntnis, dass Gebet auch das einfach mal nur Gemeinschaft ist. Irgendwie wusste ich das vom Kopf, aber angewendet habe ich es nicht. Manchmal ja, so wie das mit den Gefühlen war, wenn ich mich dabei gut gefühlt habe. Aber dieses sich einfach mal nur auf Gott einzulassen, mal still zu sein, mal zu hören, das war in meinem Leben noch nicht so ausgeprägt gewesen. Sondern es ging mehr darum, zu bitten, zu danken, Lobpreis zu machen, aktiv zu sein. Wir wurden geschaffen, die große Liebe, die in Gottes Herzen brennt, zu empfangen und zum Ausdruck zu bringen. Gott schuf den Menschen, um seine Liebe zu teilen. Und warum? Einfach deshalb, weil Gott die Liebe ist. Könnt ihr in 1. Johannes 4 nachlesen. Er schuf uns, um die Freude seiner Liebe mit uns zu teilen. Gebet ist also Gemeinschaft, Liebe und Freude. Und das war, glaube ich, für mich ein riesengroßer Schlüssel, die Liebe. Ich habe euch in anderen Predigten mal erzählt, dass ich fast täglich bete, Herr, verändere mich in deiner Liebe, als Proklamation. Nicht als Ritual, sondern als Proklamation, weil ich erfahren habe oder immer noch erfahre, Gott macht es. Und wenn wir uns nach der göttlichen Liebe ausstrecken, dann werden wir weichgeklopft, so nach und nach. Und dieses Weichklopfen, das verändert unser Herz, ja? Das verändert den Umgang mit anderen Menschen, das verändert uns selbst in unsere Beziehung zu Gott. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dadurch ist die Leidenschaft gestiegen. Und auch die Freude gestiegen. Wenn die göttliche Liebe in uns zurückkommt, weil eigentlich ist sie ja da, wenn wir den Weg mit Gott gehen, sollte sie da sein. Und sie ist auch da. Aber durch Lebensumstände ist sie vielleicht auch nicht mehr da. Gott will die Liebe mit uns teilen, deswegen hat er sie uns gegeben. Und wenn sie weg ist, müssen wir sie uns wiederholen. Und wie können wir sie uns wiederholen? Die Liebe. Jetzt werden wir richtig praktisch. Ja? Wie können wir Leidenschaft bekommen? Wie können wir uns selbst darin verändern, dass Gebet nicht nur ein Ritual ist und nach 2 Minuten die Luft raus ist? Hier ein paar Tipps von mir oder von Paulus, der bei mir abgeschrieben hat. Wie du deine Gebetszeit starten solltest, um dir die Liebe zurückzuholen. Eine Empfehlung aus Galater 5, die Verse 19 bis 23. Immer wieder, oft zitiert, in diesem Jahr schon oft gehört, und dennoch finde ich, das kann man gar nicht oft genug erwähnen. Und zwar geht es hier um die Werke des Fleisches. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, die da sind, Ehebruch, Hurerei, Uneinigkeit, Unzucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Habgier, Hass, Mord, Saufen, Fressen, Stolz, Sturheit, Egoismus, also und dergleichen steht da. Man kann noch mehr Eigenschaften dranhängen. Von welchen ich euch zuvor gesagt habe und sage noch zuvor, dass diese, die solches tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das ist meine Messlatte für Gebet. Weiter schreibt Paulus, die Frucht des Geistes ist die Liebe, die Freude, der Friede, die Geduld, die Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut und Keuschheit. Und dann fordert er uns heraus, dann sagt er, wenn ihr in der Liebe leben wollt oder wenn ihr so sein sollt, dann handelt auch bitteschön auch so und redet nicht nur drüber. Finde ich total genial. Richte dich weiter im Geist aus und lass dich nicht von den Werken des Fleisches beeinflussen. Das ist meine Empfehlung, auch die von Paulus, zum Thema Gebet. Das ist deine Messlatte für das Wandeln in der Liebe. Wenn du anfängst, täglich dich mit diesem Vers zu beschäftigen, damit zu arbeiten und dich zu prüfen, wird es deine Gebetszeit verändern. Das ist cool, oder? Das ist was, was keiner mitbekommt, wo ich mit keinem Pastor drüber sprechen muss. Das kann ich ganz alleine mit mir selbst machen, jeden Tag. Nehme ich mir diesen Vers, diese Verse und schaue mir das an. Herr, wie war es denn gestern? mit dem Ehebruch, der Hurerei, der Uneinigkeit, der Unzucht, dem Götzendienst, der Zauberei, der Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen, Stolz, Sturheit, Egoismus. Wie war es denn gestern? War ich lupenrein? Oder gab es da was auszusetzen? In meinen Gedanken oder in meinen Handlungen? Das motiviert euch nicht so besonders, oder? Gut, ich versuche das noch irgendwie im Laufe der Predigt noch.
Voll konzentriert.
Gut. Ich habe angefangen, ich habe mir so eine Gebetskarte habe ich mir gebastelt, da ist das drauf. Und das bete ich auch fast jeden Morgen. Weil ich kann das überhaupt nicht auswendig, obwohl ich es jeden Morgen bete. Aber es ist nicht schlimm. Ich nehme dann die Karte oder schlage die Bibel auf und lese es und beschäftige mich damit und hinterfrage mein Leben. Wie sieht es denn aus, Heiliger Geist? Oder ey, ich habe Realschulabschluss. Ich brauche keinen Heiligen Geist, um mich zu überprüfen, ob ich in den Dingen sauber war, 24 Stunden davor. Ich brauche natürlich auch den Heiligen Geist, ja? Gottes Herz brennt vor Liebe und er ruft uns, seine brennende Liebe zu erfahren. Die Errettung ist eine Einladung und der Zugang zu dieser Gemeinschaft. Zur Errettung. Kommen wir am Ende der Predigt nochmal zu. Und in Galater 5 geht es dann um die Pflege, so habe ich es mal genannt. Mit Galater 5 kann ich meine Liebesbeziehung zu Gott, meine Gemeinschaft mit ihm pflegen. Ohne dass irgendein anderer das mitbekommt. Weil es ist ja peinlich, wenn ich drüber reden muss, wenn ich anderen Frauen nachschaue oder wenn ich irgendwelche Süchte habe oder wenn ich ganz ehrlich gesagt ein totaler Egoist bin. Viel cooler ist es das doch, wenn ich das mit mir selbst ausmachen kann und mit Gott als Messlatte. Damit will ich nicht sagen, dass die Sünde ans Licht kommen muss, damit sie verschwindet. Erstmal als Messlatte für mich selbst, damit ich nicht jeden Tag eine QT mit meinem Zellleiter oder Pastor haben muss. Mein dritter Punkt, wir sind schnell heute. Die Bedeutung des Bittens. Wir wissen jetzt also, woher die Leidenschaft für Gebet kommt und dass es in erster Linie darum geht, Gott zu begegnen. Und wenn wir das ab heute tun und uns allein schon mit diesem Punkt aus Galater 5 beschäftigen, dann sage ich euch, habt ihr schon mehr als 2 Minuten eurer Gebetszeit gefüllt. Das ist schon in Ordnung. Dürft ihr machen. Ihr dürft euch im Gebet um euch selbst drehen. Das ist sogar wichtig. Weil wenn wir sauber sind und zu Gott einen Draht haben, dann wirkt er ja auch richtig durch uns. Kommen wir nun zur Bedeutung des Bittens. Viele Christen beten jeden Sonntag folgendes Gebet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Oder und. Wie auch wir vergeben unseren Sündigern. Eine Passage aus dem Vaterunser, aus Matthäus 6, wo Jesus uns ebenfalls eine Gebetsstütze an die Hand legt, ja, an die Hand gibt, wo er sagt, so könnt ihr beten. Jeden Sonntag bitten viele Christen um diese Dinge. Nur diese 2 habe ich mir jetzt mal rausgezogen. Jetzt stellt euch mal vor, was würde denn in unserem Land passieren, wenn diese 2 Bitten wirklich ernst gemeint und vor allen Dingen auch gewollt sind? Wenn jeder Christ damit eins werden würde, es nicht nur als Tradition oder Ritual betrachtet und sich nach dieser Gebetserhörung ausstrecken würde, was würde denn passieren? Das ist doch der Hammer! Oder? Überall in den Kirchen wird das sonntags gebetet. Dein Reich komme. Ich bete, Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Ja, da muss doch auch was passieren, wenn ich das bete, oder? Wie auch wir vergeben unseren Sündigern. Oder Schuldigern. Oder es spielt keine Rolle, es geht um Vergebensbereitschaft. Die mir Böses getan haben. Jakobus 4, Vers 2 lehrt uns, dass wir nichts haben, weil wir nicht bitten. Gott möchte, dass wir mehr tun, als nur einfach über seine Bedürfnisse nachzudenken. Er möchte, dass wir ihn bitten. Bitten heißt, den Mund aufmachen und darüber sprechen. So wie es jeden Sonntag in den Kirchen getan wird. Das ist sowas Geniales, aber dennoch tot. Nicht bei allen, aber bei vielen. Weil es als Ritual gesehen wird. Weil man sich keine Gedanken mehr darüber macht. Vielleicht auch keinen Glauben darüber hat, über das, was man gerade da ausspricht, was man bekennt. Viele beschweren sich oft über ihr Leben oder ihre Umstände und reden sogar mit anderen Menschen darüber. Habt ihr so Menschen schon mal kennengelernt? Der meint doch jetzt nicht mich. Ihr müsst nur an Orte gehen, an öffentliche Orte. Zum Beispiel ein Bistro in dieser Gemeinde. Weiß nicht, wieso mir das jetzt gerade kommt. In so einem Bistro wird viel gesprochen. Und auch nicht nur über das auferbauende Wort, was man 10 Minuten vorher noch in einem Gottesdienst gehört hat. Ich möchte hier auch warnen und noch eine Empfehlung aussprechen. Hört auf damit, ja? Zum einen über andere schlecht zu reden oder über eure Situationen schlecht zu reden. Sondern fangt an, mit diesen Dingen vor Gott zu kommen. Das hat viel mehr Kraft. Nutzt die Gemeinde, den Gottesdienst, das Bistro für die Zeit der Auferbauung, für die Gemeinschaft. Und alles andere, eure Wehwehchen, Klagen, Meckereien, macht die mit euch selbst aus, mit Gott und geht zu den Leuten hin, anstatt über sie zu sprechen. Da liegt mehr Segen drauf. Danke, Christa. Danke, Ingeborg. Bevor ihr mit Menschen drüber sprecht, sprecht mit Gott drüber. Die Dinge, die euch beschäftigen, könnt ihr euch auch drin prüfen. Redet ihr wirklich mit Gott drüber oder mehr mit Menschen? Ja, wenn es euch gesundheitlich schlecht geht. Das ist ja auch so ein Phänomen. Das ist ja auch viel einfacher, darüber zu reden, was gerade nicht läuft. Weiß ich. Aber wem gebe ich hier mehr Raum? Also rede ich mehr mit Menschen drüber, über diese Sache? Oder komme ich jeden Tag zu Gott und sage, hey, Jesus, danke, dass ich geheilt bin. Danke, dass du mich versorgst. Danke, dass es mir gut geht. Oder du kommst morgens mal zu Gott und sagst, Gott, ganz ehrlich, heute muss ich mal jammern. Mir geht es gerade nicht so gut. Hey, das ist gut, das ist gewollt. Jesus freut sich darüber. Gott, der Heilige Geist, sie sind da. Und das ist besser, als wenn ihr das mit Menschen tut. In Philipper 4, Vers 6 weist Paulus uns an, in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Also wir dürfen das tun. Der Herr kennt unsere Bedürfnisse, ohne dass wir ihn vorher darum bitten. Dennoch wartet er in vielen Fällen mit dem Geben, bis wir ihn darum bitten. Ist halt so. Es liegt an uns selbst. Gott hat viel Gnade, in gewissen Bereichen erwartet er aber, dass wir ihn bitten, dass wir im Gebet dranbleiben. Oder der Eindruck von Simone mit den Koffern, wo halt auch eben was nicht stimmt mit unserem Leben. Und deswegen geht's nicht. Können wir die Koffer nicht heben, die Verheißungen, die er für uns hat. Und er hat so viel für uns. Und deswegen sagt er, bittet, so wird euch gegeben. Oder schwätzt doch mal mit mir drüber, dann kriegt ihr es auch. In der Übereinstimmung mit seinem Wort. Betest du, Herr, bitte mach, dass mein Nachbar stirbt, damit ich mein Haus anbauen kann und er mir nicht mehr im Wege steht? Mein Papa hat damals immer gesagt, spar dir die Luft und lass einen Furz dafür. Ja, das kannst du dir sparen. Das Gebet wird nicht erhört, weil es nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. War das jetzt zu vulgär? Ich habe es eh gesagt, es ist raus. Es ist in Spanien angekommen und wird gebrannt. Geschenke. Wem seine Liebessprache sind Geschenke? Wer liebt Geschenke? Da sind sie. Geschenke. Also beim Verpacken-Livestream habe ich festgestellt, ich bin nicht so der Verpackungsmensch. Vor allem eine Kiste so zu verpacken, dass man sie öffnen kann, ohne das Papier abzureißen, hat mich etwas herausgefordert. Also bei Gott sehen die anders aus. Ja? Bin ich überzeugt von. Doch, Marion, das ist, die würden mehr ausstrahlen. Aber es geht mir um den Inhalt. Gott hat ja Päckchen für uns bereitgestellt. Sogenannte Gebetserhörung, die sind schon da. Das glaube ich einfach, weil in der Bibel steht, dass Gott uns liebt und dass er will, dass es uns gut geht. Und die Bibel spricht von Überfluss und dass Jesus für alles ans Kreuz gegangen ist. Und somit hat er ja auch viel für uns. Nämlich all das, was wir noch nicht von diesen Dingen haben, hat er dann für mich. Habe ich kombiniert, sagt mir mein kindlicher Glaube. Wenn ich denn den Herrn jetzt darum bitte, mir eins dieser Geschenke zu geben, dann macht er es auch, bin ich überzeugt von. Wenn ich nichts sage, macht das vielleicht nicht. Wenn meine Kinder, unsere Kinder uns nicht mitteilen, was sie gerne hätten und wir bekommen das nicht gerade so mit, dann bekommen sie es. Nicht oder auch trotzdem nicht. So, das hier ist jetzt mal eine Bitte über ein Geschenk. Guck mal, was da drin ist. Was Gott so alles geben kann. Geld. Wow, da ist Geld drin. Der Ewald hat es heute gesagt, wir dürfen eigentlich nicht über Geld sprechen. Ich mache es aber jetzt auch. Geld, viel Geld. Das soll ein Bild für viel Geld sein. Wenn du Mangel hast, materiell, dann bitte doch Gott um Geld. Du machst es doch auch für deine Heilung. Und schau mal, was passiert. Das könnte ein Geschenk sein, was bereitsteht für dich da oben im Himmel. Geld? Wirklich? Ja. Zweites Geschenk. Eine glückliche Ehe ist da drin. Hatten wir ja heute auch. Eindruck. In der Ehe läuft es gerade nicht so, hey, du kannst dafür beten, dass deine Ehe wieder glücklich wird. Ja? Das hat Gott für uns bereit. Als Geschenk. Wir müssen nur zugreifen. Oder, warum lacht ihr schon? Oder wir haben Wünsche, ja? Ganz persönliche Wünsche. Wünsche, wo jeder denkt, ey, ja, es gibt doch Wichtigeres im Leben. Nein, wenn ihr Wünsche habt und die in Gottes Willen stehen, die können sehr wahrscheinlich vielleicht auch erfüllt werden. Sehr wahrscheinlich. Ja, es ist... Also ihr lieben Spanier, Livestream-Zuhörer, da war ein Mähdrescher drin. Ich kann es nicht lassen, wovon mein Herz voll ist. Und ich rede mit Gott des Öfteren darüber. Und wir dürfen diese Dinge haben. Wir dürfen Wünsche haben, wir dürfen Träume haben. Wir sollen mit Gott darüber sprechen und ihn auch bitten. Lasst kein schlechtes Gefühl zu oder sonst irgendwas. Ja? Oder wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Wünschen und Träumen. Es gibt Menschen, die sagen, ich träume nicht mehr, ich habe keine Wünsche mehr. Oder ich träume nicht mehr wie ein kleines Kind, ja, über so Spielsachen. Also ich wünsche mir das ja in echt. Ja, die lassen das nicht mehr zu. Aus Erfahrungen, aus Verletzungen. Oder haben das Träumen verlernt. Träume sind wichtig, auch für eure Gebetszeit. Und denkt doch mal darüber nach, auch im Gebet. Wenn Gott wirklich so ist, dass er mit einem Schnipper alles verändern kann, was wäre denn dann alles möglich, wenn ich mich darauf einlasse? Und das hilft mir immer wieder, auch an diesen Megaträumen festzuhalten. Ich weiß nicht, ob all meine Wünsche jemals in Erfüllung gehen. Aber ich habe die Hoffnung und den Glauben, den Frieden und die Freude für all diese Dinge. Und ich werde nicht davon abhalten, zu sagen, diesen Traum aufzugeben. Wenn er nicht in Erfüllung geht, ey, ist es auch gut, dann hat Gott bestimmt einen anderen Plan. Aber solange ich das nicht sicher weiß, halte ich an meinem Traum fest. Das ist einer unter vielen. Ich benutze ihn halt immer wieder gerne. Aber ich bete doch schon über 2 Wochen und es passiert nichts. Das ist vielleicht die Frage, die du dir stellst. Ich sage dir die Antwort, dann bete weitere 2 Wochen und übe dich in Geduld. Geduld ist die Zwillingsschwester des Glaubens. Gott möchte, dass wir ihn besser kennenlernen. Seine Liebe und Treue zu uns. Dass wir erkennen, dass er einen guten Plan hat und dass von ihm nur Gutes kommt. Das möchte er. Jetzt habe ich noch ein praktisches Beispiel mitgebracht. Von so einer Gebetserhörung. Seid ihr aufnahmebereit? Cool. Anfang des Jahres habe ich mir bei Gott auch was gewünscht. Und das war schon im letzten Jahr. Und zwar habe ich mir gewünscht, dass wir haben ein Grundstück, wir sind auf Grenze alles gebaut. Ja, meine Zelle, die kennen das. Zeugnis schon, den Erfahrungsbericht. Ich habe mir gewünscht, dass ich ein Türchen hinten an die Grundstücksgrenze machen darf, weil ich da mit vielen Utensilien von hinten aufs Grundstück kann, nicht mehr mit allem durchs Haus muss. Das war der Wunsch. Der Wunsch hat sich etwas schwierig gestaltet für mich, weil dahinter alles zugebaut war von einem Nachbarn, der das Grundstück damit angepachtet hat, aber nicht der Besitzer war. So, ich habe dafür gebetet. Und habe dann auch gedacht, ja, wenn du betest, dann sollst du ja auch was tun, aktiv werden dafür. Und habe dann probiert, da schon mal Kontakte zu knüpfen. Habe die Erlaubnis schon von dem eigentlichen Besitzer gehabt. Der hat aber gesagt, wir müssen irgendwie Rücksicht nehmen auf den Nachbarn, der ja da seine Sachen hingestellt hat. Dann habe ich mit den Nachbarn schon mal so ein bisschen gesprochen. War schwierig. Dann hat Gott mir in der Gebetszeit gesagt, dass er sich drum kümmert. Gott spricht. Es war kein Blitz, ja. Es war nicht so, dass die Decke vom Wohnzimmer aufgerissen ist, irgendein Strahl kam, Blitz, ich war hell erscheint oder sonst irgendwas. Es war ein Gedanke. Bei mir war es ein Gedanke. Gott kann sprechen, auch wirklich klar. Man kann ihn auch sehen oder durch Bilder, aber auch durch Gedanken. Bei mir war es ein Gedanke, wo der Heilige Geist zu mir sagte, mach da mal gar nichts. Normalerweise freut man sich darüber, ja? Wenn irgendeiner sagt, mach mal gar nichts, ich kümmere mich drum. Mir hat ein bisschen der Glaube gefehlt und ich konnte es nicht lassen, nichts zu tun. Und bei jeder Gelegenheit, die sich ergeben hat, irgendwie uns Dreie zu vermitteln, um da eine Entscheidung zu treffen, habe ich versucht zu nutzen. Bin dann da rumgeschlawenzert. Meiner Frau habe ich es natürlich erzählt. Irgendwann stand ich da auf der anderen Seite vom Grundstück, weil der Nachbar den Zaun neu gemacht hat. Dann hatte ich schon mal freien Lauf nach hinten durch. Und dann sagt dann Eva zu mir, was machst du dann da? Du sollst doch nichts tun. Ich habe gesagt, ich mache nichts, ich guck nur. Dann habe ich weiter drüber gebetet. Irgendwann hat der Heilige Geist mir dann so den Impuls weitergegeben. Okay, Thomas, dann tob du dich erstmal aus. Und wenn du fertig bist, dann mach ich's. Das hat mich dann nachdenklicher gemacht, weil ich dachte, ich glaube, ich ziehe es unnötig in die Länge. Und dann habe ich mich bemüht, nichts mehr zu tun. Wirklich nichts mehr zu tun, als dafür nur noch zu danken und im Gebet dran zu bleiben. Und der Heilige Geist hat es gemacht. Und das begeistert mich immer noch. Es war an einem Samstag. Ich habe die zwei gesehen. Ja, alle beide sind aufeinander zu und haben gesprochen. Ich stand oben am Fenster. Und stand am Fenster. Und in mir war der Gedanke, du sollst nichts tun. Das war schwierig. Und ich habe nichts getan. Ich habe wirklich nichts getan. Und bin dann irgendwann aus einem wirklich ganz anderen Grund dahin, weil ich da aus der Ecke was holen wollte. Und die standen immer noch da, was ich nicht wusste. Und ich stand nur da. Wirklich, ich stand nur da. Ich habe nichts gesagt, außer am Ende, jo, machen wir so. Der eine hat das Wort erhoben, hat alles vermittelt, hat alles abgesteckt, hat gesagt, so machen wir es jetzt, so wird es gemacht. Ich habe nur gesagt, jo. Und das hat mich total bewegt, weil für mich war das eine mega Gebetserhörung und aus diesem Hintergrund heraus, dass ich nichts dafür tun sollte. Und ich habe nichts getan und Gott hat es trotzdem gemacht. Ich hatte Schwierigkeiten von meinem Verstand her, das auf die Kette zu bringen, wie nichts machen, wenigstens vermitteln oder mal ein gutes Gespräch oder mal Merci, Toffifee, irgendwas ja zum Ködern, haben wir doch früher in der Schule auch gemacht. Nein, nichts. Und er hat es getan. Die Dauer waren ungefähr 4 Monate. Cool, oder? Du betest für eine Sache und schon nach 4 Monaten kommt die Gebetserhörung. Wie genial ist das denn? Und das hat mich motiviert durch diese Vorgeschichte, weil ich nichts tun sollte. Es reicht nicht, mit Beten anzufangen. Vielmehr dürfen wir nicht nachlassen, geduldig und gläubig zu beten, bis wir eine Antwort bekommen. Mein vierter und letzter Punkt. Unsere Gebete müssen nicht perfekt sein. Matthäus 6, Vers 8. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, bevor ihr ihn darum gebetet habt. Das mal so als oben drüber. Eben habe ich zwar auch gesagt, er wartet es auf der anderen Seite auch, dass wir bitten. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass es nicht perfekt sein muss. Ich selbst bin kein guter Rhetoriker, habt ihr ja schon festgestellt, spreche im Dialekt und habe manchmal echt Probleme, mich auszudrücken. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott mir trotzdem zuhört und sogar meine Gebete erhört. Auch musst du nicht mit einer Stunde Gebet starten. Wichtig ist, dass du beständig dranbleibst und in der Beziehung zu Jesus wächst. Das ist wichtig. Und dann kommst du irgendwann auf eine längere Zeit im Gebet. Der Wert von 90 Sekunden Gebeten. Kurze Gebete sind effektiv und sind nicht zu vernachlässigen und haben Bedeutung und können unser Herz mit Gott verbinden und seinen Segen auf uns herabrufen. Verzichte niemals auf das Beten, bis du schaffst, eine volle Stunde in Summe dafür freimachen zu können. Ja, was ich damit sagen will, du musst nicht die 60 Minuten zu Hause am Stück verbringen, sondern nutze doch den Tag, dass du wenigstens am Tag eine Stunde in Summe mit Gott dran warst. Nutze die Momente, wo du Gebete zu Gott sprichst, ja, auf der Arbeit, auf der Fahrt zur Arbeit, auf der Toilette, wo auch immer, in deiner Pause, vor Situationen, vor denen du bist, vor Besprechungen, vor Herausforderungen, bevor die Kinder von der Schule kommen, was auch immer. Bete doch mal für die Dinge, die du dann erwartest. Bei mir ist es oft so, ich bete morgens, Und dann am Rest des Tages nicht mehr so viel. Und ich bin mich da am Trainieren, auch am Üben, auch vor jeder Besprechung, gerade auf der Arbeit, wo ich dann auch manchmal nicht weiß, oh, da müssen wieder Entscheidungen getroffen werden, wie geht man vor? Dann einfach mal zu Gott zu kommen, sagen, Herr, wir haben gleich eine Besprechung, hilf mir doch, dass doch die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Gib du mir einen Draht zu dir, dass ich deine Stimme höre, irgendwie die Impulse, dass ich nicht in Enge getrieben werde, am Ende wieder das Falsche bei rauskommt. Amen. Wow, das war doch ein Gebet, da war doch was. Teste es mal aus. Der Wert schwachen Glaubens, der Wert schwacher Gebete, so. Unsere Gebete, alle unsere Gebete werden erhört, selbst wenn wir beim Beten nichts fühlen. Auch das ist ganz wichtig. Messe die Gebete nicht an deinen Gefühlen während des Betens, sondern nach dem Ausmaß ihrer Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und seinen Verheißungen. Unsere schwache Gebetszeit möge uns nicht bewegen, aber sie bewegt das Herz von Gott, weil er sich freut über jede freie Minute, mit der wir Zeit mit ihm verbringen. Der dritte Unterpunkt dazu, der Wert armselig formulierter Gebete. Vor Gott hat Beten auch dann einen Wert, wenn es nicht mit den richtigen Worten daherkommt. Man ist versucht zu denken, ein Gebet müsse perfekt sein und unbedingt richtig formuliert sein. Manchmal verstellt man sogar die Stimme, wenn man betet. Also versucht irgendwie auf eine andere Ebene zu kommen. Aber wir kommen nach Hebräer 4, Vers 6 voller Zuversicht zum Thron der Gnade und nicht zum Thron rhetorischer Perfektion. Unsere vielen kleinen Gehorsamsakte, einschließlich unserer Gebete, sind herrlich in den Augen Gottes. Jedes Gebet bewegt Gottes Herz. Egal, ob unser Glaube gerade stark ist, ob wir uns gut dabei fühlen oder ob wir gerade unsere Rhetorik nicht so ganz auf die Reihe bekommen. Ich möchte zusammenfassen. Gebet sollte nicht als eine zu erfüllende Pflicht angesehen werden, sondern vielmehr als ein zu genießendes Vorrecht, eine außergewöhnliche Freude, die immer wieder neue Schönheiten offenbart. Die Verse aus Galater 5 ab Vers 19 helfen uns dabei, uns täglich zu prüfen, in der Beziehung zu Gott zu wachsen. Amen. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, hatte ich so den Impuls, noch was dran zu hängen, nämlich einen Aufruf, eine Einladung. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten, dass ihr schon mal ein bisschen das Ganze hintermalt, untermalt. Und ich möchte zwei Aufrufe starten heute Morgen. Und zwar der erste, das ist mein wichtigster. Ich habe von der Errettung gesprochen, eben in meiner Predigt, dass die Errettung eine Einladung ist, der Zugang zu der Gemeinschaft zu Jesus. Und das ist das Erste und das Wichtigste überhaupt, was wir tun sollten im Leben eines Christens, nämlich eine Entscheidung zu treffen für Jesus, ihn bewusst in mein Herz aufzunehmen. Erst wenn ich das gemacht habe, dann sagt die Bibel, dann öffne ich die Tür zu meinem Vater. Und das ist ein Entscheidungsgebet. Und mit diesem Gebet ist die Tür offen. Und mit diesem Gebet oder nach diesem Gebet, wenn ich es ernst gesprochen habe, dann treffen die Verheißungen zu 100% der Bibel auf mein Leben. Dann kann ich all das zu 100% in Anspruch nehmen, was in der Bibel steht, weil nichts mehr zwischen mir und Gott steht. Und das ist wichtig. Versteht das bitte, das ist so wichtig. Und diese Entscheidung hat nichts damit zu tun, in eine Gemeinde hineinzukommen oder irgendwas anderes, sondern es ist dein persönlicher Zugang zu Jesus. Der Sündenfall hat damals dazu beigetragen, dass es so geworden ist. Und Jesus kam und ist für die Sünden ans Kreuz gegangen. Und er hat diese Brücke geschlagen, dass wir eine Möglichkeit haben, durch ein einfaches Übergabegebet, in dem wir unser Leben ihm neu übergeben, wieder zu ihm zu kommen. Raus aus der Sünde und hinein ins Leben. Und wenn ich das verstehe und das möchte, möchte ich die Gelegenheit geben, indem ich ein Gebet vorbete und ihr es mitbeten könnt. Und auch hier geht es nicht um Gefühle, wie ich mich gerade fühle, sondern um eine Entscheidung. Wenn ich das möchte, wenn ich verstanden habe, dass das, was in der Bibel steht, wirklich stimmt, dann gehört das mit dazu. Und ich sage immer, mach doch mal ein Experiment. Ja? Selbst wenn du so ein bisschen noch deine Zweifel hast und sagst, muss ich das überhaupt? Dann sage ich dir heute, mach's doch einfach mal. Dir passiert nichts dabei, außer dass du ein Gebet mitbetest. Und meine es ernst, in deinem Herzen. Und erwarte, dass Gott anfängt, in deinem Leben zu wirken. Und er wird es tun. Ich habe es noch nie erlebt, dass er es bei Menschen nicht gemacht hat, die diese Entscheidung getroffen haben. Und jeder, der das möchte, also ich bitte mal alle aufzustehen, und jeder, der das möchte, zum ersten Mal oder zum 100. Mal, das spielt auch keine Rolle, wir können das immer wieder neu festmachen, unser Leben ist so dynamisch und oft schlagen wir die Tür zu unserem himmlischen Vater, dann haben wir auch hier wieder die Möglichkeit, ganz neu anzufangen, zu starten, die Tür wieder aufzumachen. Und ich bete jetzt das Gebet vor und ihr dürft es nachbeten, wenn es euch wichtig ist und ihr diese Entscheidung erneuern wollt oder heute ganz neu treffen wollt. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir all meine Sünden und sei du heute der Herr meines Lebens. Ich empfange jetzt deine Vergebung und das ewige Leben. Ich will dich kennen und den Weg mit dir gehen. Dein Wille geschehe in und durch mein Leben. Amen. Und ist heute jemand hier, der dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hat und mir das gerne zeigen würde? Wir würden Ihnen noch gerne etwas schenken und nochmal mit Ihnen darüber sprechen. Wir haben hier ein Team. Ist jemand hier, der das heute zum ersten Mal gebetet hat, dieses Gebet? Okay. Ich kann jetzt keinen sehen. Alle haben diese Entscheidung getroffen und das ist gut. Und wenn beim Livestream jemand dabei ist, der das zum ersten Mal gebetet hat, dann lassen Sie uns das wissen. Schreiben Sie uns eine E-Mail an pastor@czlm.de und dann können wir Ihnen gerne auch noch ein paar Informationen zukommen lassen. Vielen Dank. Und beim Livestream möchte ich mich jetzt auch verabschieden an dieser Stelle. Dann starten wir unseren zweiten Aufruf. Und zwar geht es darum, neues Feuer für Gebet zu empfangen. Wir haben jetzt viel über Gebet gehört. Und ich glaube daran, dass Gebet Spaß machen kann. Ja? Weil ich selbst erfahren habe. Ich weiß auch, man muss dranbleiben. Ja, dass man sich die Dinge nicht rauben lässt. Und heute möchte ich Gelegenheit geben, für all die, die hier neues Feuer haben wollen, mehr Leidenschaft für Gebet, dass sie nach vorne kommen. Und ich möchte euch segnen, weil ich glaube, dass der Geist Gottes hier einen Segen heute weitergeben will, für Leidenschaft im Gebet, in der Beziehung zu ihm. Also jeder, der das möchte, komm einfach mal nach vorne. Und vorhin hatten wir den Aufruf oder das Wort gehabt von Gott für die Ehepaare. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern? Wenn hier Ehepaare sind, die wirklich mutig sind, die spüren, dieser Eindruck heute Morgen, der gilt uns, dann kommt auch nach vorne. Und lasst für euch beten. Unser Leben muss nicht perfekt sein, unsere Ehen müssen auch nicht perfekt sein. Aber wichtig ist, dass wir daran arbeiten. Und dass sich outen, das ist manchmal ein riesengroßer Schlüssel. Keiner von uns ist perfekt. Und wenn hier Ehen sind, die hier einen Segen brauchen, die hier Gebet brauchen, dann kommt auch nach vorne die Ehepaare vielleicht da zum Schlagzeug. Da wird dann meine Frau stehen und wird für euch beten. Und alle anderen, die jetzt auf ihren Plätzen geblieben sind, lasst uns einfach noch ein bisschen in der Anbetung bleiben, während ich für die anderen bete und erwartet die Leidenschaft Gottes. Sie kommt. Gott hat es mit mir gemacht und ich sage immer, wenn er es mit mir gemacht hat, dann macht das mit euch erst recht, weil ich kenne mich besser, als ihr mich kennt. Ja? Und ich bin Gott dankbar, dass er mein Leben immer wieder aufs Neue richtig auf die Reihe bringt, gerade biegt, mich verändert aus seiner Gnade heraus. Und er wird es mit euch erst recht tun. Danke, Jesus, dafür.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.